Bevor es gleich losgeht mit der heutigen Folge What's Up, müssen wir ganz kurz einmal Werbung in eigener Sache machen. Dieser Podcast ist ja Teil der M94.5-Redaktion, ein Radiosender in München, der wiederum Teil der Media School Bayern ist. Und die Media School Bayern kümmert sich um die Ausbildung von Medienschaffenden. Und aktuell suchen wir eben wieder Leute, die gerne bei uns mitmachen wollen. Egal ob TV, Radio, Podcast, worauf immer ihr Lust habt. Hier bei der Media School Bayern kann man sich einfach ausprobieren. Jonas, Thomas und ich haben alle angefangen vor vielen, vielen Jahren. Und dann ist eben unter anderem dieses schöne Podcast-Projekt draus entstanden. Also falls ihr auch Bock auf sowas habt, dann könnt ihr euch jetzt aktuell bewerben. Die Bewerbungsphase läuft noch bis zum 28. April. Wir packen einfach mal den Link zu den entsprechenden Bewerbungsunterlagen in die Shownotes. Da findet ihr auch nochmal alle Infos. Und ansonsten viel Spaß mit der Folge.
What's up? Der Radsport-Podcast.
Ja, liebe WhatsApp-Hörer, jede Zeit, sie geht irgendwann vorbei. Und ja, so möchte ich die Folge auch ehrlicherweise so starten, dass auch wir im Podcast getrennte Wege gehen. Lass uns lieber mit der News vielleicht gleich starten. Es ist schwierig, aber Jonas, Bergi, bis vor wenigen Tagen habt ihr noch zusammen in der Wohnung gewohnt. Jonas, du bist ausgezogen heute zum ersten Mal aus 3 verschiedenen Wohnungen. Die Aufnahme, wie geht's euch? Wie habt ihr den Abschied verkraftet? Woran liegt es? Dürfen wir drüber reden? Bleibt das Privatsache? Nehmt uns doch da mal mit rein.
Ja gut, es sind Dinge vorgefallen, über die, glaube ich, braucht man dann nicht sprechen. Thomas hatte auch seine Finger mit im Spiel, das kann man, glaube ich, an der Stelle schon ganz klar sagen. Lag unter anderem daran, dass er sich weniger für uns interessiert hat als für den Ironman in letzter Zeit, den er dieses Jahr vorhat. Und es hat dann einfach auch zwischen Jonas und mir zu Streitereien gefügt. Wir wollten uns da nicht auf irgendwie eine Seite schlagen und dann ist es auseinandergegangen. Da musste man sich einfach trennen und dann ist das auch gut so.
Jonas, du hast letztlich die Sachen gepackt. Bergi bleibt in der Wohnung. Du bist ausgezogen. Wie fiel dir der Auszug schwer? Wie ist deine Gemütslage? Woran liegt das in deinen Augen?
Naja, am Ende konzentrieren wir uns jetzt auf den Sport. Ich glaube, das ist das Wichtigste, da einfach sportlich zu denken. Das andere ist eine Privatsache. Ich denke, da sind unsere Anwälte auch dran. Lukas hat es auch gesagt, das ist nicht nur auch eine Sache zwischen uns beiden, sondern da gibt es auch einen Dritten im Bunde. Lukas hat den Namen ausgesprochen, ich behalte ihn jetzt für mich. Aber ich glaube, so können wir verbleiben. Ja. Konzentrieren wir uns auf den Sport und ich denke, irgendwie schaffen wir das ja. Am Ende geht es ja auch ums Geld hier zwischen uns.
Trotzdem muss ich nochmal nachfragen auch, Ist es am Ende auch eine Einstellungssache gewesen? Hat man es nicht genug gewollt?
Nee, ich glaube, daran lag es nicht. Also vom Wollen kann hier keine Rede sein. Aber ja, manchmal ist es dann einfach schwer, mit so einer Situation umgehen zu können. Und wie gesagt, lassen Sie uns über das Sportliche sprechen. Und dann geht das Leben weiter.
Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge What's Up. Mein Name ist Thomas Gerlich. Mir zugeschaltet aus, ihr habt es mitbekommen, 2 verschiedenen Wohnungen sind Lukas Bergmann.
Servus.
Und Jonas Bayer.
Grüße euch.
Es sind verrückte Zeiten. Ihr wohnt nicht mehr zusammen. Ineos ist auf einmal ein cooles Team und ist die Klassikermacht. Es ist irgendwie, dachte ich, 2022 wird mal wieder ein normales Jahr, aber nein, alles ist anders.
Hängt alles zusammen irgendwie. Das Universum ist unergründlich manchmal. Hat alles miteinander zu tun natürlich.
Ja, wie haben euch die 2 letzten Wochen gefallen?
Ich muss sagen, ich habe irgendwie noch so ein bisschen was offen. Ich weiß auch nicht warum, aber so ein bisschen haben mich die Rennen noch nicht ganz befriedigt dieses Jahr. Es liegt einfach daran, dass ich noch nicht das Gefühl habe, dass wirklich alle Topfahrer in Topform irgendwo auftreten. Wout van Aert kam jetzt zum Glück wieder zu Paris-Roubaix zurück, aber dafür, er war schon wieder sehr, sehr gut drauf, aber man weiß natürlich nicht, wozu er imstande gewesen wäre, wenn er komplett gesundheitlich durch die letzten 2 Wochen fit gekommen wäre.
Der Versager ist ja 2. geworden. Wahnsinn.
Ja, natürlich. Aber das hätte man natürlich gerne gesehen. Dann bei den Damen, Marianne Voss muss bei Paris-Roubaix wegen Corona passen. Lisa Brennauer ist mit Corona raus bei Paris-Roubaix. Deswegen so ein bisschen fehlt mir noch so dieses Rennen, wo ich mal sage, okay, jetzt haben sich da auch mal wirklich alle perfekt drauf vorbereiten können. Perfekt gibt es natürlich nie, im Radsport sowieso nicht, aber zumindest irgendwie mit einem besseren Gefühl würde ich dann aus diesen Rennen rausgehen. So war es super spannend, die letzten zwei Wochen Radsport zu schauen, aber der kleine Tick fehlt mir noch zum perfekten Gefühl.
Aber das finde ich Wahnsinn, dass du das nach dieser Ausgabe der Männer von Paris-Roubaix sagst. Weil ich für meinen Teil sage, das war das geilste Rennen seit langer Zeit. Und wir hatten vor einem halben Jahr, so lange ist ja das letzte Roubaix erst her, die Diskussion. Und ich war ja gar kein Fan von dieser Regenausgabe, weil ich das ja eigentlich gar nicht so geil fand, wie es alle gehypt haben. Und ich wurde diesmal wieder bestätigt, weil dieses Roubaix, dieses Jahr, das war für mich ein Radrennen, wie es besser nicht sein kann. Weil alles darin war und weil es von Anfang an komplett zur Sache ging. Und ja, du hattest gefühlt mehrere Rennverläufe, du hattest gefühlt ständig einen anderen Verlauf. Es war ab Minute 1 an eigentlich ein brutal geiles Rennen mit verschiedenen Verläufen und ja, ich fand es richtig geil.
Aber Lukas hat natürlich recht. Heinrich Hausler war nicht dabei. Also da kann man nicht sagen, dass es eine reguläre Paris-Roubaix-Ausgabe ist.
Habt ihr seine Insta-Story vor Roubaix gesehen? Offenbar nicht, sonst hättet ihr jetzt schon sofort reagiert. Bah, der Assi. Also das, sagen wir mal so, wer Wunden oder irgendwas, das genäht wird oder sagen wir mal, ich finde es eklige Fotos, ohne Disclaimer einfach in seine Insta-Story postet, man klickt da versehentlich drauf und es kommt spontaner Brechreiz hoch. Da gehört eine kleine Warnung oder irgendwas vorgesetzt. So denkt Heinrich Hausler offenbar nicht. Aber gut.
Das lassen wir mal so stehen.
Das lassen wir so stehen, genau. Ansonsten, ich habe so zwei, drei Tagesordnungspunkte. Wollen wir vielleicht wirklich mit Roubaix einfach anfangen, weil es noch, beziehungsweise wir zeichnen jetzt nach Flash Wallon auf. Aber ich denke, Roubaix ist der.
Das ist hier ein Podcast und keine Telefonkonferenz, Thomas. Du brauchst hier keine Tagesordnungspunkte aufzählen und durchplanen.
Ja, gut. Dann fangen wir mit dem an, wo ich am liebsten drüber rede:
Tour of the Alps.
Fotofinish bei Amstel Gold Race. Wer hat sein Bier schneller geäxt? Ich könnte es nicht sagen.
War sowohl bei den Damen als auch bei den Herren eine interessante Geschichte mit dem Bier. Denn das eine Mal hat nur Lotte Kopecky, sage ich schon, hat nur Leanne Lippert letztendlich viel von dem Bier getrunken. Die ersten beiden haben da noch ein bisschen sich zurückgehalten. Aber Leanne Lippert hat da schon gut vorangezogen und hat gezeigt, wer aus Deutschland kommt und wer nicht. Bei den Herren war es tatsächlich, dass alle drei dann sehr, sehr tiefen Schluck genommen haben. Aber ich habe es jetzt am Ende, das Fotofinish nicht gesehen und die Auflösung, wer letztendlich dann am schnellsten war. Das war nicht also zu erkennen.
Für mich trinkt Benoît Cosnefroid das Bier einen kleinen Tick schneller als Kwiatkowski. Und muss sagen, vor allem nicht alle drei. Ich weiß gerade nicht mal mehr, wer Dritter geworden ist, der von Jumbo. Weil der nimmt nur einen Schluck, schaut rüber und schüttelt lächelnd den Kopf, während Kwiatkowski und Cosnefroid das wegziehen und beide auch so richtig. Also wir machen das ja auf Festivals, wenn man irgendwie so ein Bier hat und das dann so schwungvoll auch noch auf den Boden wirft, so das Ansage, schaut, wie schnell ich ein Bier trinken kann. Das haben beide auch genauso gemacht. Für mich hat da Cosnefroid leicht die Nase vorn, im Gegensatz zum Rennende.
Ich stell mir da die Frage, hat er einen aeromäßigen Rachen, um das trinken zu können? Weil auf dem Rad hat er kein Aero-Trikot angehabt und das, würde ich sagen, war doch ein kleiner Fehler.
Vielleicht hat er mit der Bierkanne noch den Tigerschluck als Pendant zum Tigersprung vielleicht gemacht. Hinten raus nochmal, ich glaube, das sind so Becher, wenn man den nochmal ein bisschen zusammendrückt. Wenn du aus einer Dose schnell trinken willst und hinten raus für den letzten Schluck die Dose nochmal so einen Push gibst irgendwie, dass da vielleicht der Tigersprung. Müsste man mal probieren.
Einmal kurz nochmal den Wirkreiz ausgehängt.
Ja, ansonsten haben wir da beim Rennen dasselbe Finish wie letztes Jahr gehabt. Ein Fotofinish, wo kaum ein Unterschied erkennbar ist. Dieses Mal würde ich aber sagen, man kann es gerade noch erkennen. Letztes Jahr ist das, glaube ich, nicht zu erkennen gewesen. Diesmal muss man sagen, Cosnefroid ist zwar anfangs vorne, aber er macht den Tigersprung tatsächlich einfach zu spät. Und deswegen gewinnt Kwiatkowski das Rennen, obwohl Cosnefroid schon als Sieger ausgerufen wurde, meines Wissens. Natürlich Wahnsinn, dass das bei dem Rennen bei Amstel Gold zum zweiten Mal hintereinander so vorkommt. Aber spannender Rennverlauf, beziehungsweise spannendes Finish mal wieder. Das Rennen lohnt sich. Und wie war das? Letztes Jahr hat Pidcock ja knapp verloren, jetzt Cosnefroid. Heißt das, nächstes Jahr gewinnt jemand von Age de Serre La Mondiale und der Fluch geht so weiter?
Wahrscheinlich wird es so
kann
laufen.
Kann man die These schon aufstellen?
Wahrscheinlich wird es so laufen, aber ich glaube, es ist tatsächlich super bitter für dieses Rennen. Also ich frage mich schon, was da los ist. Du sagst, man konnte es gerade so erkennen, aber ich fand es schon relativ deutlich dann auf dem Zielfoto. Aber wie diese Nachricht zu Benoît Cosnefroid kommt, dass er gewonnen hat, ist unglaublich. Also es muss einfach schneller gehen mit so einem Zielfoto. Das dauert wieder 10 Minuten gefühlt, bis da ein Zielfoto kommt. Und das ist einfach viel zu langsam. Das muss deutlich schneller gehen. Die Fahrer müssen da Bescheid wissen, wer gewinnt, vor allem wenn es dann ja ein Zielfoto gibt. Letztes Jahr haben wir es auf einem Handy gesehen, das vor die Kamera gehalten wurde, falls ihr euch erinnert. Und dieses Jahr haben sie ewig wieder dafür gebraucht. Und das ist einfach furchtbar. Also das kann man den Fahrern ja fast nicht antun. Und klar hat Cosnefroy einfach einen Fehler gemacht, aber am Ende müssen die das Zielfoto schneller hinbekommen. Das kann ja wohl nicht wahr sein bei so einem Rennen, dass sie es jetzt 2 Jahre in Folge nicht richtig gebacken bekommen.
Oder wenn es so knapp ist, dass man das technisch so lange entwickeln muss, dann darf kein Gewinner ausgerufen werden. Da muss man so sagen, okay, too close to call. Ich weiß, das sind immer irgendwelche Leute, die das moderieren und die wollen halt einfach irgendeinen Namen sagen und machen halt dann 50-50. Oder beziehungsweise Cosnefroy hat, glaube ich, auch selbst auf dem Rad noch gejubelt, dass er dachte auch, dass er vorne ist. Aber da muss dann von offizieller Seite auch einfach kommen, nee, too close to call, wartet mal schön ab hier, weil das können wir aktuell noch nicht sagen. Aber gut, ich würde behaupten, sowas, wie es dieses Jahr vorgekommen ist, das kann einfach vorkommen. Ne, das war dann knapp und dann hat man das Foto aber gesehen. Da konnte man zumindest dann schon klar sagen, wer gewonnen hat, auch wenn es knapp war. Insofern, ja, Liane Lippert, um da zum Frauenrennen zu kommen, sehr stark.
Lass noch ganz kurz beim Männerrennen bleiben, weil ich möchte mal noch ein Wort zu dem Sieger, zu Michael Kwiatkowski sagen. Man hatte schon so ein bisschen vergessen, oder, dass er solche Rennen gewinnen kann. Also ich schau jetzt gerade mal zurück, 2017, das war so das letzte Mal, dass er ein Tagesrennen gewonnen hat, hat dann zwar nochmal bei der Tour de France eine Etappe 2020 gewonnen, aber ansonsten ist es schon ein gutes Stück her, dass er eben da solche Siege einfahren konnte. Ich meine, er war Weltmeister, er hat jetzt zum zweiten Mal Amstel Gold Race gewonnen, mal an Sanremo hat er schon gewonnen. Also klar, der Mann ist gut und prädestiniert für solche Sachen, aber man hat so in den letzten 5, 6, fast 7 Jahren dann halt schon fast vergessen.
Ich habe da eine These zu, und zwar glaube ich, dass, weil sie nicht mehr die Top-Favoriten sind bei den großen Rundfahrten, im Besonderen bei der Tour de France, bekommen Leute wie er und Dylan van Baarle eine größere Chance bei diesen Klassikern, sich auch da gezielter vorzubereiten. Ich weiß nicht, wie ihr dazu steht.
Ja, also tatsächlich habe ich dieselbe These auch. In meinen Augen hat Ineos eingesehen, alles klar, die Slowenien sind zu krass, wir haben keinen entgegenzusetzen. Spätestens seitdem Egan Bernal sich verletzt hat, ist klar, ja gut, jetzt haben wir wirklich gar keinen Fahrer, der den beiden Slowenen da bei den Rundfahrten irgendwie gefährlich werden können. Was sollen wir machen? Wir haben immer noch damit das meiste Geld, haben immer noch ein brutal geiles Team, aber wenn man jetzt halt die Klassiker macht. Also so scheint es mir auch, absolut, auch wie sie fahren, wie ernst sie das nehmen und jetzt anhand der Rennverläufe, allein dieses Frühjahr, Ineos ist auf einmal das Klassiker-Team geworden. Könnte ich mir gut vorstellen, dass man sich gedacht hat, alles klar, es macht keinen Sinn mehr 100% auf die Grand Tours, weil da haben wir im Zweifel nicht mehr den Fahrer, der Top-Favorit ist einfach.
Man hat es auch gesehen, dass die anderen Teams immer mehr jetzt in den Klassikern auch auf sie achten, dass sie Nachführarbeit und so weiter liefern müssen. Das hat man dann sowohl bei Paris-Roubaix, gut, da werden wir später gleich noch dazu kommen, da haben sie auch selbst eine Initiative gestartet, gesehen, als auch dann bei Flash Wallon, das an diesem Mittwoch, wo wir heute aufnehmen, stattgefunden hat. Auch da war es letztendlich dann immer wieder Ineos, die irgendwie die Führungsarbeit, Nachführarbeit leisten mussten. Also das ist auf jeden Fall schon so im Feld inzwischen angekommen, dass die in den Klassikern in diesem Jahr ganz, ganz besonders stark sind.
Und sie haben halt, also muss man einfach sagen, sie hatten schon immer ein gutes Team. Und wenn du die Mannschaften anschaust, die da mal fahren, die sind einfach krass gut. Wer ist jetzt der 19-jährige Ben Turner, oder ist das doch, glaube ich, der jetzt das Rennen gewonnen hat, der einfach bei dem einen Rennen dann einfach wegfährt. Ja, da wird hinten, sind sich Nummer 2 und 3 in der Nachführarbeit nicht ganz einig, kleines Loch, der fährt einfach weiter und kapiert gar nicht, dass er sich gerade eine Lücke rausgefahren hat und das Rennen einfach gewinnt, obwohl das nicht mal so die Taktik, glaube ich, war, sondern das wirkt echt so ein bisschen zufällig. Du siehst einfach, dass da 7 Leute im Zweifel beim Rennen stehen, die alle unfassbar gut sind und die alle, gefühlt haben sie jetzt halt auch dieses Ding, okay, sie haben eigentlich 2, 3 Fahrer pro Team, die solche Rennen gewinnen können. Eigentlich das klassische Quickstep-Ding immer.
Interessant finde ich dabei, dass der, dem man es am meisten zugetraut hätte, dass er zu den ganz großen Klassikerfahrern dieses Jahr gehört und das ja auch schon im letzten Jahr bewiesen hat, dass von dem noch gar nichts zu sehen ist. Tom Pidcock musste heute auch wieder aussteigen bei Flash Wallon. Weiß ich jetzt noch nicht, ob da was bekannt ist, was da genau vorgefallen ist, aber er kommt überhaupt nicht rein in dieses Frühjahr und das ist dann eigentlich das noch Interessantere, dass Ineos ohne ihn diese ganzen Ergebnisse einfahren kann.
Er hat immer wieder Magenprobleme. Ich glaube, du hattest gesagt, Thomas, dass Ben Turner gewonnen hat. Das war Magnus Sheffield, der ein Bahnfahrer Richtig. Ist. Aber Ben Turner ist auch fährt super, super stark dieses ganze Frühjahr. Also die zwei sind eine absolute Entdeckung, die sie da gemacht haben. Ihr habt schon gesagt, Pidcock kommt nicht so rein, aber es fällt überhaupt nicht auf. Ja. Er ist natürlich noch ein Riesentalent, aber sie können das ausgleichen, haben da eine Breite im Kader und haben auch natürlich jetzt einen offensichtlichen Formpeak dahin gelegt. Also jetzt bei den ersten Rennen waren sie noch nicht so stark, mal in Sanremo und so weiter, aber jetzt kommen sie da richtig, richtig gut auf.
Dann kommen wir zu den Frauen, du hast es schon angesprochen. Leanne Lippert auf Platz 3 ist, glaube ich, das, was man aus deutscher Sicht auf jeden Fall hervorheben muss, weil auch bei ihr, wir hatten es in der letzten Folge angesprochen, dass so ein bisschen ein Seuchenfrühjahr mal wieder war und sie dann auch Flandern nicht mitfahren konnte. Aber dann kommt sie zu Amstel Gold zurück und ist da direkt am Hinterrad von Van Vleuten beim letzten Anstieg, kann da als Einzige so richtig mitfahren. Ich glaube, wenn der Anstieg noch ein bisschen länger gewesen wäre, wären sie vielleicht zu zweit tatsächlich ein bisschen weggekommen. So kamen dann letztendlich doch wieder die Konkurrentinnen noch mit ran und es wurde dann eher ein größeres Feld, eine größere Spitzengruppe, aus der raus sich dann Cavalli lösen konnte, 24-jährige Italienerin, FDG, und die holt sich da dann den Sieg beim Amstel Gold Race, auch für die und für das gesamte Team FDG eine Riesenleistung, was sie in diesem Frühjahr zeigen. Cavalli gewinnt dann heute auch noch beim Wallonischen Pfeil, also FDG ist bei den Frauen, schon bei den Männern sehr, sehr gut, aber bei den Frauen in noch stärkerer Form und Marta Cavalli ist wirklich bärenstark gerade.
Wobei bei dem Rennen es SD Works auch selbst verkackt hat, das muss man nochmal ehrlich zugeben. Ja. Also die waren zu zweit in der Gruppe vorne. Ashley Momanpassio verpasst dann einfach, dass sie ja die Kapitänin und Favoritin da mit in ihrer Mannschaft hat und verballert es dann. Also das war einfach ein Fehler von SD Works, muss man ganz klar sagen. Auch wenn es eine starke Leistung von Marta Cavalli war.
Wollering war noch mit in dieser Spitzengruppe dann eben drin, die über den letzten Berg gekommen ist. Und die haben sich dann aber entweder nicht gesehen oder Momanpassio wollte nicht fahren. Auf jeden Fall hat sie nochmal versucht, die Konkurrentinnen mit so einem Schulterzucken irgendwie dazu zu bewegen, jetzt nach vorne zu gehen. Aber da hatte natürlich keiner Lust drauf, weil alle wussten, Demi Wollering ist wahrscheinlich die schnellste hier am Ende, wenn wir in einen gemeinsamen Sprint kommen. So war es dann ja auch, dass Demi Wollering sich Platz 2 holen konnte vor Leanne Lippert. Aber das war SD Works Absprache, wie sie nicht sein sollte.
Ja, zu Leanne Lippert muss man auch sagen, also seit der letzten Folge ist in 10 Tagen viel passiert. Also bei Flandern war sie noch kurzfristig nicht am Start, weil sie sich Covid geholt hat. Meines Wissens, glaube ich, auch schon zum zweiten Mal. Und dann würde mich interessieren, was Covid eigentlich mit ihr gemacht hat, weil dann in 10 Tagen zweimal Dritter, heute bei Flash zumindest 7. Ja gut, am Schlussanstieg, Berge, du hast es gesagt, ein bisschen nicht so schlau reingefahren, aber die Form scheint zu stimmen. Das sind gefühlt ihre beste Woche eigentlich in den letzten 1,5 Jahren, was Ergebnisse angeht. Vielleicht ist da so, ist das der Knoten, der geplatzt ist, keine Ahnung, aber aus DNS bei Flandern innerhalb von 2 Wochen dann 3 so gute Rennen zu starten. Man kann sagen, dass die Form auf jeden Fall da ist und ja, wer immer vorne mitfährt, wird irgendwann auch wieder Rennen gewinnen.
Wenn wir dann schon bei Flash verloren sind, würde ich sagen, sprechen wir darüber auch gleich noch. Keine Angst, über Paris-Roubaix werden wir dann noch die ganz ausführliche Analyse machen. Aber ich glaube, über die anderen beiden Rennen gibt es eben nicht ganz so viel zu verlieren. Deswegen machen wir die jetzt erstmal zuerst. Und bei den Damen heute ist mir aufgefallen, bei Flash verloren, nicht nur, dass Marta Cavalli in einer überragenden Form ist, sondern dass Annemiek van Vleuten dieses Jahr Probleme hat, Rennen zu gewinnen. Also sie ist sehr, sehr oft Zweite. Bei Strade Bianche hat sie sich abziehen lassen. Jetzt heute wieder. Wann war sie noch Zweite? War das
Flandern?
Bei Flandern, oder? Ja, genau. Da verliert sie auch gegen Lotte Kopecky. Sie hat noch keinen World Tour Sieg in diesem Jahr. Das ist sehr, sehr ungewöhnlich für Annemiek van Vleuten. Und ich meine, Flash verloren hat sie jetzt, glaube ich, eh schon zum 3. oder 4. Mal als Zweite abgeschossen. Also irgendwie hat sie so ein bisschen den Fluch gerade. Was ist los mit ihr?
Ich glaube, dass das Feld in der World Tour einfach deutlich stärker geworden ist. Also man kann nicht mehr einfach, weil sie die Stärkste ist, gewinnen, sondern es gibt genug Fahrerinnen, die mit ihr mithalten können und die taktisch vielleicht auch ein bisschen cleverer fahren. Also sie muss einfach aufpassen und sie wird sicherlich auch ein bisschen älter, kommt auch noch dazu. Aber heute hat man gesehen, ja, Cavalli, die war so super stark. Also so eine souveräne Vorstellung habe ich noch nicht gesehen. Die ist einfach die ganze Zeit im Hinterrad geblieben und dann auf den letzten 50 Meter vorbeigerollt. Danke, Sieg eingestrichen. Das war unglaublich.
Wer dieses Rennen vielleicht verloren noch nicht so oft gesehen hat, also im Endeffekt kommt es bei diesem Rennen auf die letzten 500 Meter, wenn man so will, auf den letzten Kilometer an. Da geht es eben die Mauer von Huy hoch, ist ungefähr 20% steil, 21% in der Spitze. Irrer steiler Schlussanstieg und er ist einfach für seine Steilheit extrem lang. Das heißt, wenn man zu früh antritt, dann hat man einfach ein Problem. Wenn man zu weit hinten in den Berg reinkommt, hat man ein Problem, weil man dann eben schon im unteren Teil zu viel Laktateinschuss hat, um dann oben raus noch die Spritzigkeit zu haben, die Zielsprint dann zu gewinnen. Und deshalb ist dieses Rennen taktisch so, so geprägt immer am Ende. Erstens, wer als erstes unten in den Berg reinkommt und zweitens, wann man letztendlich den Antritt startet. Und da hat Cavalli einfach extrem lange gewartet, war ganz, ganz ruhig, ist immer nur am Hinterrad sitzend, während Annemiek van Vleuten im Stehen gefahren ist, sitzend dran geblieben und hatte dann halt oben raus noch ein bisschen den stärkeren Punch. Und das war schon beeindruckend, wie geduldig sie ist, weil, ich meine, sie ist 24, sie ist das Rennen jetzt noch nicht so oft gefahren wie Annemiek van Vleuten und hat das aber trotzdem so perfekt im Griff gehabt. Also die hatte sich das Finish, glaube ich, davor ganz genau angeschaut.
Ihr erinnert euch letztes Jahr an Primoz Roglic, der hatte sich das Finish nicht angeschaut, weil der war, glaube ich, auch der Stärkste letztes Jahr, hat aber einfach zu früh gezündet und dann konnte Alaphilippe dranbleiben und drüber fahren. Und das ist da nicht passiert. Also ich habe wirklich so eine ruhige Vorstellung bei an der Mauer von Huy, wie ja dieser Schlussberg heißt, habe ich noch nie gesehen. Also dass man so die ganze Zeit im Sattel nie in Hektik verfallen und einfach vorbeirollen. Das habe ich noch nicht gesehen so.
Ja, ansonsten, wenn du sagst, Annemiek van Vleuten, liegt es vielleicht auch daran, dass sie nicht mehr die Jüngste im Feld ist. 39, was soll Alejandro Valverde da sagen, bitte? Da lacht er doch über die Jugend.
Der war heute auch wieder vorne bei den Männern. Und,
der war doch auch Zweiter, oder?
Ja, sah sehr gut aus. Ja. Sah sehr, sehr
die
gut
alten,
aus.
Die alten Männer und Frauen, Platz 2, wenn man es so nennen will.
Bei den Männern natürlich immer trotzdem nochmal ein größeres Feld, das in diesen Schlussberg reinfährt. Deshalb da immer nochmal noch wichtiger, in perfekter Position reinzufahren. Das haben nicht alle Top-Favoriten heute gut geschafft. Zum Beispiel Pogacar und Alaphilippe, die kamen von einem Stück weiter hinten und dann hat man auch gesehen, dass bei diesen beiden Ausnahmeathleten es dann auch nicht reicht. Wohingegen perfekt reingefahren wurde von Bahrain, Dylan Teuns und Alejandro Valverde, der dieses Rennen ja scheinbar perfekt kennt. Fünfmal hat er es schon gewonnen, heute wäre es beinahe ein sechstes Mal passiert. Auch der war dann eben vorne dabei und letztendlich sieht man es dann, die beiden können das dann halt auch von vorne wegziehen. Da ist dann eben nicht mehr viel zu machen, wenn du da dich von hinten erstmal wieder ranfahren und nach vorne fahren musst. Dann haben die einfach diesen kleinen Vorteil. Und dann hat Dylan Teuns am Ende die stärksten Beine. Es sieht erst noch so aus, als könnte Valverde vorbeiziehen, aber dem ist dann auch irgendwann die Puste und Kraft ausgegangen. Dann hat er Dylan Teuns auf den letzten 50 Meter ziehen lassen müssen. Und so gewinnt Dylan Teuns meiner Meinung nach schon sehr überraschend. Klar, er gehört da schon mit zu den Favoriten dazu, aber man hat ja dann doch immer wieder die absoluten Topfahrer auf der Rechnung und da hätte ich ihn jetzt nicht dazu gezählt.
Also meiner Top 5 wäre er nicht dabei gewesen.
Nee, absolut nicht. Wobei man sagen muss, ich glaube, er läuft auch viel unterm Radar. Er hat Planche de Belfi oder ich glaube, es war sogar super Planche de Belfi damals gewonnen. Also er kann das schon, diese super steilen Anstiege, da ist er stark drin, aber natürlich gehört er nicht zu den absoluten Favoriten. Für Alaphilippe war sicherlich auch noch ein Neckbreaker, wie man so schön sagt, dass irgendwann Pogacar vor ihm ist und der einfach gefühlt aufhört zu treten. Also dem hat man den Stecker gezogen und dann ist auf einmal ein Loch von 6-7 Meter da und da hast du keine Chance mehr. Da kommst du nicht mehr vorbei. Da war es dann gelaufen. Alexander Vlasov, der Dritter geworden ist, der ist dann noch mitgekommen, hat auch eine richtig, richtig starke Leistung von ihm, für Bora da dritten Platz zu machen. Und er ist dann für Alaphilippe schwierig, dann lamentiert er natürlich auch viel, macht seine klassische Art, wie er halt so ist. Aber ja, so ist es dann.
Vlasov sehr, sehr stabil wieder. Also heute Dritter und insgesamt, das sind so die Leute, die Bora so ein bisschen das Jahr bisher retten. Hatten wir, glaube ich, letzte oder vorletzte Folge auch schon angesprochen. Higuita und Vlasov, die Transfers retten Bora die Saison bisher.
Ja, und Lennart Kemner hat heute auch noch ein Rennen gewonnen bei der Tour auf die Alps. Also es sind nicht nur die Transfers, also ein bisschen was geht auch bei Bora auf jeden Fall. Und Am Ende muss man noch kurz über Quickstep Alpha Vinyl sprechen, weil sie nicht nur es nicht geschafft haben, Alaphilippe vorne abzuliefern, das war in den letzten 3 Jahren immer der Fall, als er 3-mal in Folge dieses Rennen gewinnen konnte. Dieses Jahr war er dann nur auf 15 oder so, als es in den Berg geht, und ganz vorne war aber Remco dabei. Und da würde man ja jetzt auch meinen, dass Remco durchaus so ein Finish vielleicht auch mal gewinnen kann oder zumindest vorne abschließen kann. Aber von dem hat man dann wirklich gar nichts mehr gesehen am Ende des Tages. Das war ein bisschen enttäuschend. Also so ein bisschen geht dieser Fluch für Quickstep Alpha Vinyl weiter. Bei Paris-Roubaix, wenn wir später darauf kommen, war es ja zumindest so, dass die das Rennen zeitweise mitbestimmen konnten, auch wenn es am Ende dann mit Platten und Stürzen etc. nicht ganz gereicht hat. Aber es bleibt dabei, das Frühjahr ist wirklich zum Vergessen für die Mannschaft, die im Frühjahr normalerweise mit 20, 30 Siegen ankommt.
Ja, da muss man mittlerweile jetzt wirklich drüber sprechen. Also wir hatten es ja auch schon die letzte Folge auch schon mal erwähnt, aber der Fluch geht weiter. Quickstep kriegt es dieses Jahr nicht hin, seine Fahrer vorne irgendwie zu platzieren. Und das ist tatsächlich Wahnsinn bei den Fahrern, die man eigentlich hat, wie gut das Team ist. Ich habe es bloß gerade mal bei Pro Cycling Stats reingeschaut, was da so Ergebnisse oder ob man das an Punkten irgendwie festmachen kann. Da sieht man jetzt nur, ein Ding ist diese Pro Cycling Stats Points, ist jetzt keine UCI-Wertung, aber die sagt schon auch was aus. Platz 2018, 19, 20 und 21 waren sie immer das beste Team aufs ganze Jahr gesehen, also die meisten Punkte geholt. Aktuell sind sie auf Platz 6 und das nach dem Frühjahr, nach dem Klassiker-Frühjahr, sage ich mal, wo sie bei den großen Rundfahrten sonst jetzt im Zweifel auch nicht mehr die allermeisten Punkte zumindest holen. Also Quickstep ist einfach, weiß nicht, wurden sie überholt? Von anderen sind die Fahrer nicht fit. Was habt ihr einen Hauptgrund oder was sagt ihr, sind die Gründe, dass Quickstep dieses Jahr da einfach vorne nicht mehr mitspielt?
Ja, Verletzungen, Gesundheit sicherlich und dann vielleicht auch ein bisschen anderer Saisonplan, weiß ich nicht. Man hat es ja jetzt gesehen, dass zumindest einige der Fahrer, die bisher sehr, sehr enttäuscht haben, wo man sich gefragt hat, was ist mit denen los, dass die dann zumindest bei Paris-Roubaix aufgefallen sind. Also Ballerini war vorne dabei, bei Paris-Roubaix hatte dann einen Defekt und ist zurückgefallen. Yves Lampert war vorne dabei, hatte dann den Sturz. Das sind so ein paar der Fahrer, die bisher einfach so sehr enttäuscht haben. Und jetzt hatte ich aber zumindest das Gefühl, dass sie gerade besser in Form kamen. Alaphilippe war krank, hatte jetzt ein paar Siege bei, war das Baskenland-Rundfahrt? Nee, bei was für einer Rundfahrt? Baskenland-Rundfahrt, genau. Hat er eine Etappe gewonnen, ist einmal Zweiter geworden. Also da kam er so ein bisschen besser in Form. Heute sah es dann wieder nicht ganz so stark aus von ihm. Bin jetzt gespannt, was die bei Bastogne-Lüttich machen. Das könnte ein Punkt sein, aber ansonsten sind es halt auch einfach Fahrer in dem Team, die nicht mehr das leisten können, was sie in den letzten Jahren gezeigt haben. Und da ist zum Beispiel ein Stieber zu nennen, der nirgendwo zu sehen ist. Weiß nicht, was mit dem letztendlich los ist.
Alt.
Van Sevenand, dem man auch zugetraut hätte, dass er irgendwann den nächsten Schritt irgendwie macht, ist auch noch nicht ganz so weit, wie man es vielleicht erhofft hatte. Remco hat dann in vielen Rennen auch immer wieder seine Schwierigkeiten. Also irgendwo fehlt es dann doch, dass die ganzen Talente, die man in den letzten Jahren irgendwie so gesehen hat, den nächsten Schritt machen und die es halt rausgerissen haben, irgendwie es nicht mehr ganz so hinbringen.
Und ein bisschen die Seuche halt auch einfach am Rad kleben gefühlt. Also ist bei jedem großen Rennen
absolut.
Technischer Defekt oder Sturz zum schlechten Zeitpunkt. Also wenn man Strade, Flandern, jetzt Paris-Roubaix anschaut, gefühlt haben sie immer irgendwie gut platziert und der crasht sich dann raus, hat einen Platten, vor ihm stürzt wer, wie auch immer. Also es läuft dann tatsächlich einfach viel gegen das Team. Das ist auch Wahnsinn. Also jetzt der Sturz auch schon wieder von Lampert war es, glaube ich, oder? Der am Zuschauer hängen bleibt und sich da einmal überschlägt und alles auch wieder maximal bitter gelaufen einfach. Dafür, dass er vorne im Spitzentrio dabei war zu der Zeit.
Wie rot, glaubt ihr, ist der Kopf von Patrick Lefebvre aktuell? Auf einer Skala von leicht angerötet bis Tomate?
Ich weiß nicht, ich habe lange keinen betrunkenen Fernsehauftritt mehr von ihm gesehen. Also.
Ja, der Kopf explodiert, oder? Von ihm. Das ist natürlich das erste Mal, dass sie jetzt eine richtig gute Platzierung haben können, abseits von Kasper Asgreen, aber unglaublich, der muss beben innerlich.
Schauen wir mal, wie es am Sonntag weitergeht. Lüttich, Bastogne, Lüttich, das glaube ich, ist auf jeden Fall ein Rennen, das ganz oben auf ihrer Agenda mitsteht.
Und bevor wir jetzt zu Roubaix kommen, machen wir einfach unvermittelt, komm schnell, Kategorie zwischendrein, zack, bumm und ab dafür.
Ausreißer und Ausrutscher.
Klarer Ausreißer für mich. Jumbo-Visma hat herausgefunden, wie sie die Tour gewinnen können. Jonas Vingegaard war ja bisher schon ein sehr guter Fahrer und ein sehr wichtiger Helfer. Sie haben ihn aber um ein taktisches Mittel erweitert, und zwar das Rauscrashen der wichtigsten Konkurrenten kurz vor dem Ziel. Bei der Baskenland-Rundfahrt zweimal passiert. Einmal hat er Vlasov abgeräumt. Ich weiß gerade gar nicht mehr auswendig, wer es beim zweiten Mal war, und weil sich bei mir gerade die Technik verabschiedet hat, kann ich es nicht mehr nachschauen. Auf jeden Fall hat er zweimal bei einer Einwochenrundfahrt für einen Sturz eines unmittelbaren Konkurrenten kurz vor Ziel gesorgt. Kann das ein taktisches Mittel für Jumbo-Visma sein? Vorausgesetzt natürlich, Roglic stürzt nicht auch noch. Einfach Pogacar oder sonstige Konkurrenten einmal kurz hier am Lenker reißen und da ein paar Sekunden einfach abnehmen. Was meint ihr?
Mir gefällt vor allem, dass du Jonas Vingegaard, den Tour de France Zweiten, als bisher sehr, sehr guten Fahrer und Helfer bezeichnest.
Auch das, ja.
Aber er hat bergauf, Vlasov, da war so steil, als er ihn umgenietet hat, dass die nicht mehr ins Ziel laufen konnten, sondern die mussten laufen. Die sind nicht mehr aufs Rad gekommen, weil es so steil war. Das ist so unglaublich.
Ja, vor allem war es lustig, weil man hatte erst den Sturz gar nicht wirklich gesehen, sondern man sieht nur auf einmal da zwei Leute hochlaufen und ich dachte, was ist denn mit denen los? Also das, man kennt es ja von André Greipel oder so, mal von solchen Leuten, die dann Spaß daraus machen, am Ende die letzten Meter zu gehen, wenn es so steil ist. Aber auf einmal kommen da zwei Gesamtklassementfahrer ins Ziel reingelaufen und ich dachte mir, was ist da los? Sie haben es kurz versucht noch aufzusteigen, glaube ich, aber gemerkt, nee, bei über 10% jetzt nochmal anfahren, 10 Meter vor Ziel, das macht auch keinen Sinn, dann laufen wir schnell hoch.
Vor allem war es so fantastisch, weil da hat wieder die Kamera nicht alles einfangen können. Man sieht, dass die vorne sind, die ersten beiden im Grunde. Dann Umschnitt, es kommt jemand anders rausgefahren ums Eck. Und dann nach 20 Sekunden kommen die da hochgeschoben. Ja, war sehr lustig. Der andere war Isagire von Cofidis, glaube ich, an der letzten Etappe, den er da ausgenockt hat. Der hat dann am Ende aber doch gewonnen, glücklicherweise.
Stimmt, das war geil. Der ist dann mit Vingegaard gestürzt und hat dann trotzdem noch die Etappe gewonnen. Ja gut, aber Vingegaard macht auch so einen leicht zerstreuten Eindruck einfach, oder? Also wir hatten ja sein Interview schon mal, dann hat sowas, also der wirkt für mich auch so ein bisschen, der lebt so in seiner Bubble so ein bisschen, lebt so vor sich hin, kleiner Träumer vielleicht auf dem Rad.
Ja, es scheint, ich glaube, er kann sehr weit gehen mit dem Laktatlevel, weil es passiert immer an Stellen, wo wirklich absolut Anschlag ist und ich glaube, da fährt er sich fast bis schwarz wird und dann weiß er wahrscheinlich nicht mehr, was passiert, welches Trikot er gerade gewinnen will oder dass er gerade ausfahren muss.
So richtig aufgegangen ist es aber dann ja am Ende doch nicht.
Naja, er muss es jetzt halt noch rausfinden, wie er die Konkurrenten rauscrasht, ohne selber noch hinzufallen. Das wäre halt schön.
Das Spannendste an der Rundfahrt war eigentlich, dass man gesehen hat, okay, auch ein Primus Roglic kann die Form nicht ewig halten. Er hat wohl auch Knieprobleme, er hat dann für Jonas Vingegaard ist er eben angefahren, dann auf der letzten Etappe, aber man hat gemerkt, okay, der hat nicht mehr die Kraft, überall mitzugehen. Man dachte erst, okay, das war ein taktisch großer Fehler, aber es war wohl einfach die Fitness, die Form von Primoz Roglic, die da gefehlt hat jetzt bei der Rundfahrt.
Da frage ich mich aber auch, warum man jemanden wie Roglic überhaupt noch mitfahren lässt, wenn der offensichtlich Knieprobleme hat. Also da hatte ich dann bei anderen Leuten, okay, aber bei dem musst du sagen, gut, raus mit dir. Wenn du gesundheitliche Probleme hast, wie sowas, fährst du nicht. Hätte ich jetzt vermutet.
Ja, habe ich auch nicht verstanden, warum sie es so machen, aber gut, muss man hinnehmen. Wir haben uns letztes Jahr auch gefragt, warum Emanuel Buchmann bei der Tour mitgefahren ist, der offensichtlich überhaupt nicht in Form war. Also manche Sachen werden so entschieden, wird sicherlich auch irgendeine Art von Grund geben, aber ja. Jetzt ist er mitgefahren ohne wirklichen Sinn, beziehungsweise klar, hat das Rennen dann schwer gemacht für Jonas Vingegaard. Das ist ja immer bei diesen Fahrern, also wie Primoz Roglic, wenn der nur bei 80% ist, dann reicht es nicht für einen Sieg, aber der kann das Rennen immer noch so schwer machen, dass eigentlich niemand anders oder vielleicht nur 10 andere Fahrer in der Welt überhaupt mitfahren können.
Ansonsten, ich hätte noch einen Ausrutscher und dann ihr, oder ja, machen wir es so. Ausrutscher, die Technik bei DSM. Wenige Tage vor Roubaix kommt das Große, es war glaube ich sogar ein Pressestatement und sonst wie, neue Technik. Sie haben ein Reifendrucksystem entwickelt, das mit dem man am Lenker den Druck im Reifen managen kann quasi. Also blöd gesagt, wenn man über das Kopfsteinpflaster fährt, kann man ein bisschen Luft aus dem Reifen lassen, damit man nicht den ganz hohen Druck hat, weil es ja angenehmer ist zu fahren, um dann aber trotzdem da nicht zu verlieren. Auf dem Asphalt kann man da wieder Luft reinpumpen. Ganz neues System, super tolle Technik. Naja, das Statement hat 2 Tage gehalten, dann kam es, nicht mehr ganz so prominent kommuniziert. Naja, wird doch nicht eingesetzt, weil die Fahrer vertrauen dem Ganzen nicht so. Ich bin jetzt kein Experte für Medien oder für Unternehmenskommunikation, sagen wir es mal so. Aber das würde ich mal als nicht ganz glatt gelaufen bezeichnen. Ein bisschen peinlich ist es schon.
Ja, die Marketingabteilung hat sich da übrigens offensichtlich was überlegt. Oh, richtig geil, damit gehen wir direkt raus. Und dann sind die den ersten Recon gefahren auf dem Kopfsteinpflaster und hat jemand angemerkt, hör mal, also das funktioniert ungefähr in 30% der Fällen. Das heißt, in den anderen Fällen fahre ich mit super viel Bar aufs Kopfsteinpflaster und bin fällig.
Ja, aber so kann das doch nicht ernsthaft sein. Da habe ich mich schon gefragt, bis so ein Statement rausgeht, muss man doch eigentlich sagen, ey, sind wir sicher? Wir posaunen das jetzt groß raus. Funktioniert das? Sind wir sicher? Haben wir das getestet? Sind die Fahrer damit happy? Okay. Weil ich sag mal so, Mohoric hat es vorgemacht, wie man sowas eigentlich macht. Nicht kommunizieren, Rennen gewinnen und dann sagen, guck mal, was ich gemacht habe. Blöder Fall ist halt bei DSM, kommunizieren, oh, funktioniert doch nicht. Und dann wieder zurücknehmen. Man hätte es auch einfach machen können, wenn man gewinnt oder für ein gutes Ergebnis, dann darauf zeigen können, guck mal, wie geil wir sind. Und sonst halt verschweigen können. So war es schon wirklich die denkbar schlechteste Lösung daraus.
Naja. Ich glaub, was du meintest mit Moritz war, im Rennen allen Leuten, anderen Leuten auf die Nase binden, dass man die beste Technik hat. Nicht verschweigen.
Ja, weil das scheint so ein Trend zu sein. Zu einem Monument muss man jetzt mit einer neuen Technik ankommen, um die Leute dann zu schocken. Dass es jetzt diesmal nicht funktioniert hat, okay. Aber es scheint auch so ein Trend zu sein. Irgendwas Neues einfach erfinden und damit schauen, dass man besser ist als.
Ja, bei Paris-Roubaix ist es ja eigentlich Standard, da kommen natürlich immer die neuesten Sachen mit. Da hat man ja schon alles Mögliche versucht. Ja, am Ende ist es beeindruckend. Letztes Jahr die Fußbremse von Christoph Laporte, auch eine Neuerung, hat man so auch noch nicht gesehen oder sehr lange nicht gesehen, so muss man sagen.
Ja, dieses Mal.
Dieses Jahr das ohne Hinterrad probiert.
Sagen wir es mal so: die Felgenbremse dahingehend, dass die Felge einfach sich halbiert.
Auch eine
aber
Neuerung.
Das ist bei 2 Fahrern von Jumbo passiert, oder?
Das ich habe es nur bei Laporte gesehen.
Passiert, aber das Hinterrad auseinandergebrochen ist. Also sowas habe ich auch selten
mittendrin
gesehen.
Einfach, das ist Wahnsinn. Also wirklich Wahnsinn. Ich habe mich dann auch gefragt, glaubt ihr bei Shimano oder bei den Herstellern, ist der Montag nach Paris-Roubaix so ein Feiertag, weil die ganzen Großbestellungen dann wieder kommen? Also was bei Paris-Roubaix verschlissen wird an Teilen und Rädern, da sagt doch bei Shimano einmal, ah geil, Montag nach Paris-Roubaix, jetzt bestellt jedes World Tour wieder 500 Laufräder, 20 Rahmen und gefühlt 10 Bremsbeläge pro Fahrrad. Da klingen doch auch die Kassen. Ich glaube, für die ist Paris-Roubaix das schönste Rennen des Jahres.
Nee, erstmal kriegen die ganzen Teams das ja umsonst, aber ich glaube, das von die Technik, die Christoph Laporte angewendet hat, ist ja schon relativ alt eigentlich. Das klassische Klapprad hat er versucht, aber ist erst nicht weit gekommen.
Oh Gott. Ja, sehr gut.
Ja, damit hätte er den Zug, vielleicht wollte er irgendwo mit dem Zug fahren, da hätte er nämlich kostenlos damit fahren können.
Ja.
Klapprad sind da erlaubt.
Guck, das Laufrad für 3000 Euro, das kann ich zusammenklappen. Einmal.
Aber er hat es auch relativ sportlich genommen, er hat dann sein Rad irgendwie abgestellt und sich ein bisschen zu Fuß auf den Weg gemacht, bis einer kam.
Ja, anders als der, bei welchem Team war es, habt ihr das Video gesehen, wo, ich weiß nicht, ob es jetzt ein Mechaniker war oder ein Teamleiter, wie auch immer, seinem Fahrer das Ersatzrad bringen wollte und sich dann gedacht hat, komm, damit ich schneller bin, fahre ich schnell die 20 Meter auf dem Rad und will abbremsen, um seinem Vater das Rad zu geben und fällt mit dem Fahrrad hin. Oh Gott, also ich lache nicht überstürzt, es hat sich keiner verletzt, aber es sieht schon einfach urkomisch aus, wie da jemand in Zivil, sage ich mal, in Sneakern und Hose, da seinem Vater das Fahrrad bringen will, hier guckt das Neue und fällt damit erstmal hin. Das war auch ein hervorragender Ausschnitt. Da muss ich auch wieder sagen, Twitter hat mich während Paris-Roubaix wieder hervorragend unterhalten. Aber wir waren noch bei Ausreißern, Ausrutschern. Was ist euch noch aufgefallen?
Ich möchte, wenn wir eh schon bei der Technik sind, gerne eine neue Kategorie in diesen Podcast einführen. Die Technik-Ecke mit Thomas Gerlich. Thomas, du beschäftigst dich wahrscheinlich am meisten von uns dreien mit neuer Radtechnik. Deswegen würde mich jetzt nicht nur von der Unternehmenskommunikation her interessieren, wie du diese Luftgeschichte bei DSM überhaupt einschätzt. Also sie haben ja gesagt, sie wollen es jetzt bei der Tour testen. Glaubst du, das kann tatsächlich was bringen oder ist das einfach nur wieder, dass man halt irgendwas anders macht?
Naja, also in der Theorie, wenn das funktioniert bei einem Profi, kann das, glaube ich, genau für 2-3 Rennen im Jahr ein Gamechanger sein. Das glaube ich absolut. Ich glaube, das ist eine klassische Technik, die null für den Otto-Normalverbraucher ist. Also kein Hobbyfahrer braucht das. Aber für Paris-Roubaix, wenn du, also ich meine, sagt jeder Fahrer, jede Fahrerin beim Roubaix-Recon, die versuchen immer so viel Bar, so viel Bar, so viel Bar. Immer die Frage, wie viel fährst du da? dann auf dem Kopfsteinpflaster bist du es möglichst angenehm, weil du musst ja irgendwie drüber kommen, aber du musst auch auf dem Asphalt schnell sein und so weiter. Also da ist der klassische Kompromiss, wenn das, also der Gedanke, den fand ich richtig spannend, auch als diese Technik kommuniziert wurde, dachte ich mir, oh geil, wenn du das einem Topfahrer hingibst und das funktioniert einfach, das muss aber halt auch einwandfrei funktionieren, dann klingt das mega. Aber scheinbar funktioniert das noch nicht. Ich habe jetzt auch noch keine Aussage von einem Fahrer dazu gelesen. Ich habe nur halt gelesen, dass sich Fahrer wohl damit nicht wohl oder das nicht für sicher genug empfunden haben oder wie auch immer. Es scheint halt, dass es nicht gescheit funktioniert einfach. Aber klar, für die Roubaix-Etappe bei der Tour, für Roubaix und vielleicht noch ein, zwei andere Kopfsteinpflasterrennen, kann das ein Mittel sein.
Man darf ja auch nicht vergessen, dass die meiste Zeit bei Paris-Roubaix fährt man auf dem Asphalt. Also das ist einfach auch ja super anstrengend. Die ersten 100 Kilometer mit so wenig Bar, wie sie dann brauchen auf dem Kopfsteinpflaster, das kostet einfach viel mehr Kraft als diese klassischen Barzahlen, die sie sonst fahren.
Und die andere Technikfrage, die ich noch an dich hätte, war dann natürlich vor allem nach dem Frauenrennen sehr prominent. Ich bin mir da immer nicht sicher, wie viel will einfach nur der Hersteller letztendlich dann natürlich Werbung machen, aber ganz groß natürlich hatte dann das Team Trek angekündigt, dass sie extra für Roubaix da ein perfektes Bike entwickelt haben. Bei den Damen hat das auch sehr, sehr gut funktioniert. Gleich drei Damen in den Top 10 von Trek Segafredo. Bei den Herren, sagen wir mal, hätte es ganz gut funktionieren können, wenn es gehalten hätte, die Technik. Aber wie viel macht dann tatsächlich so ein Rahmen bei so einem Rennen aus? Oder so ein neues Bike?
Thomas, wie viel Prozent macht es im Wald von Arenberg einen Rahmen aus? Bitte sprechen Sie aus Erfahrung.
Nein, aber das können wir ja auch einfach mal besprechen. Warum werden dann für Paris-Roubaix letztendlich immer die entsprechenden Räder dann neu released und neu designt?
Gute Frage. Also ich glaube, dass dann der Dämpfung und sonst wie die Rahmengeometrie ist und wie die Carbonstruktur da ist, da schon Unterschiede machen kannst, logischerweise. Aber da fehlt mir tatsächlich jetzt auch einfach die Erfahrung, was Kopfsteinpflasterrennen angeht, wie Jonas schon gesagt hat. Schau dir die Hände an, wie viele Blasen die haben. Mathieu van der Poel's Geheimtipp ist ja anscheinend immer doppeltes Lenkerband. Also er wickelt für sein Roubaix-Rad immer zwei Lenkerbänder quasi übereinander. Die Dämpfung, wie verkrampft die alle sind, ich glaube, das macht schon brutal viel aus. Wenn du da vielleicht am Rahmen irgendeine andere Struktur hast und das vielleicht irgendwie ein bisschen anders dämpfen kann, über die Gabel, keine Ahnung. Aber da bin ich jetzt persönlich überfragt. Da müssen wir mal eine gesonderte Technikfolge mit einem wirklichen Experten machen.
Na gut, dann gehen wir zum Renngeschehen über. Fangen wir mit den Damen oder den Herren an?
Also ich muss sagen, tatsächlich bin ich oft dabei, dass die Damenrennen spannender sind. Dieses Jahr fand ich es nicht so. Also das Herrenrennen bei Roubaix dieses Jahr, finde ich, hat alles überstrahlt. So ehrlich muss ich sein.
Dann fangen wir doch damit an. Kurze Zusammenfassung für alle, die es nicht gesehen haben. Ein Rennen, das von Anfang an gleich mit ordentlich Tempo gefahren wurde. Das lag daran, dass es Seitenwind gab, Windstaffeln. Und Ineos hat deshalb sehr früh aufs Tempo gedrückt. Auch die großen Favoriten mit Wort von Ado, Mathieu van der Poel, erstmal in der hinteren Gruppe isolieren können. Oder nicht isolieren, aber erstmal abhängen können. Für mich dann nicht ganz erklärlich. Man hat dann gewartet wieder, als Filippo Ganna einen Platten hatte. Scheinbar war er ihr größter Trumpf, ihrer Meinung nach, zu diesem Zeitpunkt noch. Deswegen haben sie dann auf den auf jeden Fall wieder warten wollen, haben dann Tempo rausgenommen. So kam es dann wieder zum Zusammenstoß, 110 Kilometer vor Ziel, attackiert dann Matej Mohoric. Das war dann kurz vor dem Wald von Arenberg eben, bei dem Wout van Aert auch kurz Zeit mal zurückgefallen war mit einem Defekt. Und Mohoric war dann eben vorne mit Ballerini und De Vriend unter anderem unterwegs. Ballerini, auch der, dann mit einem Defekt zurückgefallen. Dann arbeitet sich Wout nach seinem Defekt wieder nach vorne, schafft es, eine Verfolgergruppe aufzubauen, in der dann unter anderem eben auch Dylan van Baarle, der spätere Sieger sein sollte. Vorne hat Mohoric dann auch einen Defekt, fällt eben in diese Gruppe zurück. Dann war auf einmal Intermarché Vanticoubert, war auf einmal alleine vorne mit De Vriend, hat das Rennen 37 Kilometer vor Ziel angeführt.
Der wirkte auch sehr überrascht übrigens zu dem Zeitpunkt. Also er sich irgendwann umgeschaut hat und da ist, glaube ich, ja gerade Mohoric dann raus gewesen, dreht er sich um, so scheiße, bin ich jetzt alleine? Was passiert denn jetzt gerade?
Genau. Mohoric und Lampert sind dann letztendlich aus dieser Verfolgergruppe, in der dann eben auch die großen Favoriten mit dabei waren, mit Wout, Van der Poel etc., sind losgesprungen, konnten wieder ranfahren. Dadurch gab es dann eben Spitzentrio zusammen mit De Vriend. Dylan van Baarle setzt dann da eben hinterher, genauso wie Jasper Stuyven. Jasper Stuyven geht aber dann mitten im Platten raus aus dem Verfolgerfeld und so ist es dann eine Vierergruppe zunächst, aus der sich Dylan van Baarle dann einfach, weil er schneller war, der ist nicht mehr angetreten, sondern er ist einfach schneller gefahren als der Rest, konnte sich da dann absetzen und letztendlich den Solo-Sieg im, wie heißt das Stadion in Paris-Roubaix?
Velodrom in Roubaix.
Dort hat er sich den Sieg gesichert und dahinter kam es dann nochmal zum Zusammenschluss. Wout van Aert wird am Ende Zweiter vor Stefan Küng, der mit einem langen Sprint beinahe sich Platz 2 hätte holen können, aber Wout war dann doch noch ein Stück schneller. Aber wahnsinnig spannendes Rennen, wahnsinnig viele Platten, wahnsinnig viele Defekte. Ein großer Sturz dann noch von Yves Lampaert, kurz vor Schluss, der ihm vielleicht den Podestplatz gekostet hat. Wout van Aert mit 2 Defekten kann sich dann trotzdem noch über Platz 2 am Ende freuen. Ist die große Frage, ob er sich über einen zweiten Platz freut. Ich würde sagen, nach so einer Vorgeschichte auf jeden Fall. Aber wie viel in diesem Rennen drin war, ist Wahnsinn. Also wenn man das vergleicht, allein, wir machen ja immer hier so kurze Zusammenfassungen, die fallen meistens deutlich kürzer aus als das, was ich jetzt gerade gemacht habe.
Also sagen wir es mal so, vieles war so, wie es immer bei Roubaix ist. Gerade was Attacken, was so ganz viel symptomatisch und was jetzt einfach noch dazu kam, ist eine Windkante und die Ineos, die das Rennen von Sekunde 1 an komplett in die Luft nehmen. Also das haben querbeet alle Fahrer in den Interviews gesagt, es war Wahnsinn, dass die ersten 3 Stunden des Rennens sich eigentlich angefühlt haben wie ein Finale. Das war, die ersten 3 Stunden wurde schon komplett hart Rennen gefahren. Was Ineos da vorne weggezogen hat, und wenn du dann diese Konstellation natürlich hast, dass du Wout und Van der Poel zum Beispiel erstmal hinten abgehangen hast und dann fahren vorne Gunner, der Tempo macht, Cameron Wurf, der da teilweise in ein paar W-Sektoren reingefahren ist, ah, das war so geil. Die haben das Rennen komplett auseinandergenommen. Ich fand es tatsächlich auch bitter, dass gewartet wurde, als Gunner den Platten hatte, weil das hast du genau gesehen. 1:30 war der Vorsprung, Gunner ist raus, so, und auf einmal war der Vorsprung nur noch 40 Sekunden. Also ohne Gunner wurde er so Tempo vorne rausgenommen. Da war ich mir nicht ganz sicher, warum sie das gemacht haben, ob sie doch auf Gunner setzen. Also ich finde auch, Gunner ist natürlich auch einer, der das Rennen gewinnen kann. Oder ob sie einfach gesagt haben, sie brauchen ihn weiter, um Tempo zu machen. Weil wenn du vorne die Gruppe hast und Gunner fährt vorne weg, dann kommt im Zweifel hinten auch keiner mehr ran. Aber brutal geiles Rennen, die Konstellation, was es angeht. Bei Wout van Aert, finde ich, hat man wieder gesehen, es kommt bei so einem Rennen wie Roubaix gar nicht zwingend darauf an, dass du keinen Defekt hast oder wie viele Defekte du hast oder wie auch immer, sondern wann. Und Wout hatte seine Radwechsel beide zum perfekten Zeitpunkt gefühlt. Also er ist ja dann teilweise auf dem Rad von Timo Rosen gefahren. Timo Rosen heißt er, glaube ich, oder? Also von seinem Teamkollegen. Und das hat er dann später irgendwann wieder zurückgewechselt. Und der erste Wechsel von Rosen, wenn ihr den mal gesehen habt, der ging super schnell. Also Wout hat ein Problem. Zack, beide angehalten, ist aufs Rad drauf und weiter. Kaum Zeit verloren. Und irgendwann später dann klar nochmal signalisiert, er will sein Rad auch wieder zurück quasi. Oder er will halt nicht mehr auf dem Rad vom Teambuddy fahren. Und das war genau gerade in der Phase, wo gerade auch vorne ein bisschen der Zug raus war, weil man diese Konstellation hatte, gerade keine Attacken waren und der Radwechsel ging so smooth. Wout hatte auch gar nichts verloren und wird am Ende halt noch Zweiter.
Hat aber trotzdem alles Kraft gekostet. Also es ist nicht so, dass er da ganz locker durchkommt. Es kostet natürlich trotzdem wahnsinnig viel Kraft. Und das ist halt die Frage, ja. Wie viel hat er da verloren? Wie viel Kraft, wie viel Energie auch? Wie viel Nachteil ist es, dass er Wout van Aert ist zum Beispiel, habe ich mich noch gefragt. Also
ja, aber ganz ehrlich, so wie der noch gefahren ist, also sag mal, der Split, also dass er in der zweiten Gruppe nur ist, da hinterher setzen musste, die beiden Radwechsel und am Ende wird er immer noch relativ souverän Zweiter. Gut, er kommt an Van Baarle nicht mehr ran, aber so ist es halt. Wenn das bei Roubaix immer wieder, irgendwann hat einer einfach eine Lücke und jemand wie Dylan Van Baarle, wenn der mal eine Lücke hat, dann hol den erstmal wieder zurück. Aber das ist Wahnsinn, kenne ich auch wenige Fahrer, die, wenn die eine Lücke haben, glaube ich, so schwer zurückzuholen sind wie Dylan Van Baarle in seiner aktuellen Form. Ne, letztes Jahr bei der WM ging es ja los, da schon Zweiter, ein brutal gutes Frühjahr, das jetzt fährt, Flandern Zweiter, Roubaix gewonnen, also der Mann ist in absoluter Topform. Den holt dann auch vielleicht Wout van Aert nicht mehr zurück und dann ist er immer noch Zweiter.
Absolut. Dylan van Baarle ein wahnsinnig gutes Rennen gefahren. Was er wieder gezeigt hat, ist, dass man bei Roubaix gerne mal früher attackieren kann. Er hat es ja zweimal gemacht im Grunde. Und das bringt einen oft in eine gute Ausgangsposition, weil so oder so ist es anstrengend. Wir sehen auch, dass Roubaix eines der wenigen Rennen ist, wo es kein Nachteil ist, viel von vorne zu fahren. Gerade in den Pavé-Sektoren, einfach weil es sicherer ist. Nils Polit hat gesagt, er hätte eigentlich noch Kraft gehabt, aber Greg van Avermaet hat eine Lücke gerissen, als Wout van Aert angetreten ist auf dem Pflaster. Und dann hast du keine Chance mehr, da kommst du nicht mehr vor und bist dann fällig. Deshalb ist es manchmal sinnvoller, mehr Kraft zu investieren auf dem Pflaster und dann dabei zu sein. Der Punkt, auf den ich hinaus wollte, ist, dass Wout van Aert und Van der Poel sich aus meiner Sicht so ein bisschen belauert haben und das auch so ein Rennen für die beiden kaputt machen kann und eine Chance bietet für Leute wie Dylan van Baarle und Mate Mohoric, die auch super stark sind und die davon profitieren können, dass die zwei sich viel selbst anschauen, bis Wout van Aert wahrscheinlich irgendwann realisiert hat, nee, Van der Poel, der hat es heute nicht.
Ja, absolut. Van der Poel, der hatte die Beine nicht mehr. Wout hatte sie zumindest, so scheint es. Also war lange, lange nicht fit. Das Interview von Polet fand ich auch spannend. Also wenn du das auch gesehen hast, das war, glaube ich, von Cycling Magazine, das wir mit ihm im Velodrom dann geführt haben. Wie er das auch beschreibt, was für Sekundenbruchteile das teilweise nur sind. Wie er sagt, Greg lässt ein bisschen die Lücke aufgehen. Die beiden schauen sich kurz an. Keiner ergreift sofort Initiative und dann ist ein Loch da und dann ist vorbei. Also Wout setzt einmal kurz an. Du verlierst mal 2, 3, 4 Meter. Das sind Sekunden. Wenige, sehr wenige Sekunden, die Lücke ist auf und dann war es das. Ja, das ist so schnell kann das dann gehen. Und zu Wout, da mache ich auch nochmal, bevor wir noch weiterreden, nochmal kurz die Zwischenkategorie rein, weil der hat mich bei Roubaix auch anderweitig noch sehr begeistert.
Strapazen.
Wout van Aert. Er zeigt, dass Strava nicht nur der Spaß für den Hobbyfahrer ist und ein paar Segmente. Nein, er zeigt, dass es auch in der World Tour von den Topfahrern ernst genommen wird. Wenn ihr seine Strava-Aktivität von Roubaix anschaut, die ist ein bisschen komisch. Und er hat das auch dazu geschrieben, weil er natürlich mit verschiedenen Radcomputern dann auch mit unterwegs war, weil er dann das andere Rad hatte. Das heißt, er hat die Aktivität zusammengeschnipselt, so wie ich das verstanden habe. Sprich, er fährt auf seinem Rad, wechselt auf das von Timo Rosen und wechselt später wieder auf seins zurück, dass er mit den Radcomputern verschiedene Dateien hatte, die er dann quasi in Drittel zusammenfügen musste, damit er eine gesamte Roubaix-Aktivität auf Strava hochladen kann mit den Zahlen und allen und Geschwindigkeiten. Und da sieht man mal, danke Wout van Aert. Da sitzt sich einer nach so einem harten Rennen noch in den Bus, besorgt sich noch den Radcomputer, sagt, oh, hast du noch das USB-Kabel, ah, lass mal hier rüberziehen, wie geht denn das hier, die Fit-Datei noch hochladen, ach ja, hier und verbinden und hier zusammenschneiden und jetzt manuell hochladen und Strava und speichern, danke. Ja, so habe ich das auch schon mal gemacht, wenn zwischendrin der Radcomputer einfach die Aktivität beendet. Wenn man im Eiscafé sitzt und die Fahrt wird beendet, man will es nicht auf 2 hochladen, dann muss man den extra Meter gehen, dann muss man die beiden Dateien hochladen, Online-Converter das irgendwie zusammenfügen. Wenn bei Jonas Bayer mal wieder das Aufnahmegerät spinnt und man hat 2 Audiospuren, dann schneidet man die zusammen, alles kein Problem. Die extra Meter muss man gehen, die Fans freuen sich, finde ich super. Ein Lob für Wout van Aert.
Und was hat er dann letztendlich für einen Schnitt gefahren?
Ja, das weiß ich jetzt gar nicht, das ist auch egal, nee. Ich habe vor allem seinen Daumen bewundert, weiß nicht, ob ihr den gesehen habt, am Tag danach, der ist ungefähr die dreifache Größe seines normalen Daumens und er hat wieder gezeigt, Roubaix ist für die Hände nicht ganz so gesund.
Ja, für wen es auch nicht ganz so gesund war, für die Knochen von Yves Lampard, und über den Sturz möchte ich mal noch ein bisschen sprechen. Ich habe es, muss man dazu sagen, bei Lanterne Rouge gesehen, der dazu eine sehr, sehr lange Analyse gemacht hat zu diesem Sturz. Und da würde ich mit euch ganz gerne auch mal drüber sprechen, weil wir ja auch viel über Rennsicherheit, Rennabsperrungen und so weiter in den letzten Jahren diskutiert haben. Und Yves Lampard war eben dann in der Verfolgergruppe noch von Dylan van Baarle mit dabei, zusammen mit Mohoric. Er fährt voraus und bleibt dann an einem Fan hängen. Es war ein Kopfsteinpflaster-Sektor, der nicht komplett aus Kopfsteinpflastern besteht, sondern links und rechts ist jeweils ein geteerter Streifen. Bis auf in den Kurven ist dieser Streifen eigentlich immer in einem Abstand von circa 20, 30 Metern mit Sperren, also so kleinen Plastikabsperrungen, so weiter versehen, dass die Fahrer eben auch wirklich auf dem Kopfsteinpflaster fahren. Aber dass man eben die Kurven bisschen geschmeidiger fahren kann und enger fahren kann, ist das eben kurz vor den Kurven, kurz nach den Kurven nicht mehr so. Und jetzt ist da an der Stelle relativ lang vor der Kurve eben keine solche Absperrung gewesen. Yves Lampard geht in dem Moment drüber und bleibt dann an dem Fan hängen. Jetzt natürlich sprechen wir auch viel darüber, Fans sollten zurückgehen und bleibt dann da an der Hand hängen und das natürlich auch ihm anzulasten, aber was sagt das letztendlich dann auch über diese Streckenplanung an der Stelle aus, wenn man dann halt einmal in der Kurve davor nicht ganz diese Absperrungen und so weiter einhält oder das ein bisschen zu früh aussetzt? Müssen dann die Fahrer vielleicht auch anders reagieren und da nur auf dem Kopfsteinpflaster bleiben, weil sie gehen auch immer zwischen den Absperrungen mal wieder raus? Ist es überhaupt dann erlaubt, da rauszugehen, wenn es eigentlich eine Absperrung auf diesem Teerstreifen ist? Wie ist eure Meinung dazu?
Also für mich ist das gar kein so großes Ding. Es war ein super unglückliches Schutz, natürlich in einer sehr, sehr entscheidenden Phase, aber am Ende, ja, die Fahrer nutzen alles aus. Entweder müsste man es ganz absperren, der Zuschauer darf da natürlich nicht so weit innen stehen, aber am Ende ist es unglücklich gelaufen, würde ich sagen. Also da den Sturz finde ich jetzt nicht so wild, wie wir schon andere gesehen haben, sondern das ist wirklich einfach sehr, sehr bitter gewesen, weil auch, es war ja nicht der größte Kontakt, der ist ja jetzt nicht irgendwie mit einem Fotoapparat gestanden, sondern hat applaudiert den Fahrern und Yves Lampert bleibt hängen und dann sieht es super spektakulär aus, muss man auch sagen. Also der Kontakt war ja gar nicht so groß, aber er fliegt natürlich unglaublich spektakulär weg und dann sieht es nochmal schlimmer aus, als es tatsächlich der Kontakt war, würde ich sagen.
Ja, ich muss auch sagen, im ersten Moment dachte ich, Allee Omi Opi 2.0. Am Ende, wenn man sich das anschaut, muss ich aber auch sagen, also es fällt für mich auch in die Kategorie einfach brutal unglücklich und scheiße gelaufen, ja. Aber der Fan schaut auch noch auf die Strecke, er zieht auch noch zurück, also der geht auch noch immer weiter nach hinten und der steht jetzt auch nicht ganz weit dran. Also ich finde, der steht total am Streckenrand, der applaudiert ein bisschen, aber geht immer noch einen Schritt weiter nach hinten und dann ist es ja für Yves Lampert natürlich super unglücklich, zu hängen zu bleiben. Würde da von außen, und das ist jetzt vielleicht ein bisschen anmaßend auch, aber auch eine Teilverantwortung auch zu Yves Lampert zu schieben, weil der Abschnitt breit ist, er den Fan sieht, der Fan macht jetzt keine unberechenbare Bewegung nach vorne, sondern steht da eigentlich und zieht sich tendenziell eher noch zurück. Ja, das ist eigentlich doch das, was wir bei solchen Rennen auch sehen wollen, dass die Hexenkessel links und rechts sind und im rechten Moment auch noch aufmachen. Also das ist jetzt kein Fall von, was man oft gesehen hat bei der Tour, die Fahne hängt zu weit rein, jemand will noch ein Selfie machen und wie auch immer, sondern das ist auch ein bisschen mit, ja, auf Risiko eng vorbeigefahren und dann halt unglücklich hängen geblieben.
Und das ist eben der Punkt, meiner Meinung nach müsste man halt da schon klarer definieren bei so einem Kopfsteinpflasterabschnitt, wenn es gewollt ist vom Veranstalter, dass die Fahrer auf dem Kopfsteinpflaster fahren und eben nicht auf diesem Teerstreifen rechts oder links, da müsste man halt da entsprechend auch die Absperrungen anders setzen, damit das auch klarer für die Fans und auch für die Fahrer ist, wo ist hier Strecke und wo ist tatsächlich dann, fängt der Zuschauerraum, wenn man so will, an. Weil bei den anderen Kopfsteinpflaster-Passagen sind sie ja dann meistens einfach auf dem Gras und wissen halt irgendwie, okay, auf das Kopfsteinpflaster selbst gehen wir nicht drauf. Klar hast du immer dann wieder ein paar verrücktere Fans, die halt dann letztendlich da drinstehen und erst kurz vorher zurückziehen und da kannst du als Fahrer auch nicht immer dann damit rechnen, dass der jetzt stehen bleibt, sondern musst einfach auch damit rechnen, dass er zurückgeht. Aber trotzdem, finde ich, kann man es klüger definieren, die Strecke, dass sowas nicht passiert. Aber vielleicht ist es auch nur eine einmalige Geschichte und sonst passiert es nicht. Trotzdem, finde ich, sollte das zum Nachdenken anregen.
Man muss sich ja drüber nachdenken, wobei man immer sagen muss, ich glaube, Paris-Roubaix, es gibt kein disziplinierteres Rennen von Fanseite als Paris-Roubaix. Also die Massen sind da, aber die kommen nie so nah in die Mitte, wie jetzt man es bei Bergankünften zum Beispiel sieht. Es lief jetzt eben da deswegen super bitter. Genau. Und ja, ist super bitter gelaufen. Ich finde, es ist keine so eine Riesensache, ist natürlich super bitter, aber das würde ich wirklich als bitter gelaufen ab. Ja, so würde ich es ansehen.
Ganz kurz noch über den Sprint von Stefan Küng. Das fand ich beeindruckend. Der hat genau taktisch das gemacht, was er machen kann, nämlich den ewig langen Sprint anziehen. Hat mich überrascht, wie er sich da gegen fast die ganzen Konkurrenten durchsetzen konnte. Gut, dass Wout dann nochmal ein Stück schneller war am Ende, kann passieren, aber hat mir zumindest gezeigt, dass selbst wenn ein Stefan Küng als Zeitfahrspezialist bekannt ist, er bei solchen Rennen auch irgendwann mal nach dem Sieg schielen kann. Also klar, jetzt ist er auf Platz 3 gefahren, er ist natürlich top da vorne dabei. Wenn es gut für ihn läuft, kann der so ein Ding jetzt auch mal gewinnen. Und das galt für mich lange Zeit nicht so. Ich hätte ihn eher eingeschätzt als so einen ewigen zweiten, dritten. Aber wenn er solche langen Sprints und so weiter fahren kann, und das hat er jetzt gezeigt, dann ist da was drin für ihn.
Er hat ja auch bei der Flandern-Rundfahrt hat er das ja gesagt, dass er sich so geärgert hat am Ende. Und da wussten wir nicht so ganz, ja gut, das kann natürlich jeder sagen, aber jetzt wissen wir, er hat nach solchen langen Dingern eben noch das Bein. Taktisch hat es, Lukas, du hast es gesagt, super clever gemacht, weil dadurch war quasi sicher, er hat Platz 3. Also selbst wenn Wout van Aert ihm hinterherfährt, okay, aber dann ist er wenigstens Dritter und hat die anderen abgehängt. Und das war ein richtig starker Antritt für ihn. Er hat das ja auch nach der Flandern-Rundfahrt nochmal gesagt, hat gesagt, ja, nach so einem Rennen kommt es auch einfach darauf an, wer noch mehr Kraft hat. Da geht es gar nicht speziell darum, wer grundsätzlich schneller ist, sondern da geht es darum, wer hat überhaupt noch Kraft, einen Sprint anzuziehen.
Ja, er kommt natürlich auch von der Bahn. Ich glaube, das hat ihm tatsächlich bei dem Finish auch nochmal geholfen. Das kann man, glaube ich, da im Velodrom schon auch sagen. Und ich fand dann auch in seinem Interview, ja, kann ich nachvollziehen, wie er auch gesagt hat, ich glaube, das war auch mit Cycling Magazine das Interview, der meinte, wenn du, dass dieses Frühjahr die ganze Klassiker-Kampagne zeigt ihm, er ist immer vorne dabei und immer ganz vorne dabei, dass er dann auch sagt, dann er kann sich gar nicht so viel vorwerfen und er weiß, wenn man immer vorne dabei ist, dann gewinnt man auch einfach mal ein Rennen. Ja, jetzt ist Roubaix natürlich sein Lieblingsrennen und das hätte er jetzt gerne gewonnen, aber wenn du so häufig Zweiter, Dritter, Vierter bist, ja, dann ist es am Ende eine Kleinigkeit, dann ist es mal Glück, dann ist es mal, ja, ein Müh mehr, dass du im Bein hast und dann hat er die Chancen, solche Rennen zu gewinnen. Also von der Leistung, von der Form fehlt nichts mehr, dann braucht es vielleicht mal das Quäntchen Glück oder wie auch immer, aber er ist absolut Top-Klassikerfahrer, gerade für sowas wie Roubaix.
Ein Wort noch zu Intermarché, die ja einfach ein Wahnsinnsrennen gesamt gefahren sind. Also die, glaube ich, Team, wenn hätte es eine Teamwertung gegeben, die hätten sie gewonnen. Was komplett verrückt ist, ich hätte auch gern das Gesicht gesehen. Lukas, du hast vorher den Namen des Führenden gesagt, der kurz alleine dann in Führung war. Ich habe ihn leider vergessen.
De Vriend,
genau. Ich hätte gern das Gesicht gesehen.
Der noch Vierter wird.
Der Vierte wird, genau. Und ich hätte aber gern sein Gesicht gesehen, als Matej Mohoric zu ihm wieder zurückkommt. Weil ich glaube, das sieht man eigentlich nicht so oft bei Paris-Roubaix, dass jemand sich aus der Ausreißergruppe verabschiedet und dann einfach wieder nach vorne fährt. Ich glaube, den Gesichtsausdruck, den hätte man mal einfangen sollen von ihm.
Ja, Intermarché brutal. Was hatten sie, glaube ich, 5 Fahrer in den Top 23 oder so?
Ne, 6 sogar. Also sie haben fast ihre komplette Mannschaft
vorne platziert. Das ganze Team ist da reingefahren. Das ist Wahnsinn. Richtig gut.
Taco war natürlich auch wieder dabei.
Ja, Alexander Christoph ein gutes Rennen gefahren. Also die waren super, super stark da. Und die haben generell, jetzt sprechen wir so viel über andere Radhersteller, aber Cube scheint auch einen sehr, sehr guten Job gemacht zu haben da für dieses Rennen.
Das stimmt tatsächlich. Also dass du 6 Leute reinbringst, heißt nicht nur, dass sie taktisch und dass sie gut gefahren sind, sondern da kann auch nicht viel ausgefallen sein einfach. Das muss man auch sagen, ja.
Und das ist eine Radmarke, ist ja auch eine deutsche Radmarke, die natürlich, ja, jetzt kann man sagen, ich fahre ja auch Cube, aber es ist einfach ein bisschen preisgünstiger als die anderen. Die fahren aber ja weit unter diesen Top-Kategorien wie Specialized oder Canyon. Also über die spricht man ja eher nicht so, aber scheinen irgendwie einen ganz guten Job zu machen dieses Jahr. Und ich glaube, grundsätzlich muss man diesem Team einfach ein komplettes Kompliment machen. Also die sind irgendwie in jedem Rennen dabei, können jedes Rennen irgendwie mitbestimmen, wo sie sich was vornehmen. Es ist wirklich beeindruckend, was sie da auf die Beine gestellt haben von so einer eigentlich Spaßtruppe, die man immer gesehen hat in der Ausreißergruppe bei der Tour de France, die da halt vorne mitfahren, jetzt zu absoluten Siegkandidaten, die Rennen gewinnen können und da bei den Großen mitmischen.
Könnten sich andere mal Scheibe von abschneiden. Wir haben über ein Team ja am Anfang schon gesprochen. Kommen wir zu den Damen. Und zwar war es dort ein Rennen, das nicht so wie bei den Herren so ganz drunter und drüber ging, sondern eher schon ein bisschen klassischer war, sage ich mal, mit einer klassischen Ausreißergruppe. Unter anderem mit der deutschen Tanja Ehrath, die da als längste und prominenteste Fahrerin überleben konnte von dieser Ausreißergruppe. Dahinter hat Trek das Tempo bestimmt, vor allem mit Ellen van Dijk, die hat das Rennen dahinter kontrolliert. 64 Kilometer vor dem Ziel kommt es dann zum Zusammenschluss. Lotte Kopecky setzt als eine der Top-Favoritinnen die erste Attacke, kann sich absetzen, aber fährt da nicht. Das habe ich nicht verstanden. Sie war mit Lucinda Brand unterwegs und mit Mattia Bastianelli. Hat es dann aber wieder ein bisschen das Tempo rausgenommen. Dadurch kam es dann wieder zum Zusammenschluss. In der Zwischenzeit musste eine der Favoritinnen mit Elisa Balsamo und die einen Defekt hatte, das Rennen dann beenden oder wurde beendet. Letztendlich wurde sie disqualifiziert für eine Sticky Bottle. Kommen wir sicherlich auch gleich noch dazu. Und dadurch gab es dann aber, weil eben Lotte Kopecky nicht das Tempo weiter forciert hat, wieder einen Zusammenschluss und da Möglichkeit für Elisa Longoborghini zu attackieren. Sie hat das dann auf einem Teerstück zwischen zwei Kopfsteinpflaster-Passagen getan, 33 Kilometer vor dem Ende, konnte sich dann auf der Kopfsteinpflaster-Passage letztendlich all ihren Verfolgerinnen entledigen und hatte dann so einen knappen Vorsprung von 20 Sekunden, zunächst, den sie immer recht gut halten konnte. Und dahinter war nicht ganz klar, für wen SD Works letztendlich fährt. Erst hat Lotte Kopecky versucht, das Tempo für Chantal van den Broek-Blaak zu fahren. Später war es dann auf einmal andersrum. Und letztendlich durch diese Unsicherheit blieb Elisa Longoborghini mit dem knappen Vorsprung immer vorne und konnte dann sich so den Sieg schnappen. Dahinter wird Kopecky Zweite, die Lucinda Brandt dann knapp im Zielsprint schlagen konnte, sehr erwähnenswert, auf jeden Fall noch auf Platz 4. Elise Chabi, die ich nicht so stark da vorne erwartet hätte, aber die Schweizerin mit Platz 4 hat auch aufhorchen lassen. An sich ein spannendes taktisches Rennen, das aber meiner Meinung nach SD Works mal wieder so ein bisschen verschlafen hat.
Ja, und also, da kann man sagen, haben es verschlafen, aber Elisa Longoborghini war auch einfach super, super stark. Also erstmal scheint Trek technisch sehr, sehr gut zu sein, sehr, sehr gut vorbereitet zu sein auf dieses Rennen, haben jetzt beide Ausgaben gewonnen. Zudem haben sie natürlich mit Elisa Balsamo noch eine weitere Favoritin gehabt, Ellen van Dijk, die da Tempo gemacht hat. Also die sehen einfach sehr, sehr stark aus bei diesen Paris-Roubaix-Ausgaben. Ich glaube, Elisa Balsamos Ausschluss, das können wir relativ schnell abhaken. Also es war einfach viel zu lang, dieses Sticky Bottle. Also es waren, glaube ich, über 10 Sekunden, die sie da an der Flasche hingen. Und ich glaube,
am Ende war, glaube ich, auch noch lange im Windschatten eines Autos hergefahren.
Genau, also da kam alles zusammen und ich glaube, am Ende war die Abwägung da im Teamauto. Also entweder ziehen wir sie jetzt nach vorne, es bemerkt keiner, dann haben wir Glück gehabt, oder es bemerkt jemand, da wird man ausgeschlossen. Aber wenn sie es nicht machen, kommt sie nicht nach vorne oder mit so wenig Kraft, dann ist es eh egal. Deshalb glaube ich, so war die Abwägung dann da im Auto. Bei solchen Klassikern ist es dann einfach manchmal so.
Ich würde da tatsächlich
da auch. Da möchte ich aber widersprechen.
Wo?
Weil Ellen van Dijk hatte auch 2 Platten. Und hatte auch zu dem Zeitpunkt dann nochmal Platten, hat sich wieder nach vorne gefahren. Ellen van Dijk ist natürlich auf solchen Passagen auch unfassbar stark. Also das liegt ihr komplett, das hat man gesehen. Und die war dann richtig, richtig stark, wurde am Ende 7., glaube ich. Also war auf jeden Fall dann wieder mit in dieser Spitzengruppe drin. Also auch die hat es geschafft. Da hat man es dann bei Trek nämlich nicht so gemacht. Oder vielleicht hat man es nur nicht im Bild gesehen, wer weiß.
Da will ich euch auch was sagen, ja. Vielleicht hat man es nur nicht gesehen. Nee, kann natürlich auch sein, ja, vielleicht, oder Elisa Balsamo hat sich nicht so stark gefühlt. Sie ist jetzt auch nicht die, die super viel Helferdienste macht, muss man auch sagen, glaube ich. Trek ist auch sehr, sehr viel gefahren schon für sie dieses Jahr. Ich glaube, das war auch eine richtige Entscheidung von ihnen taktisch, dass sie jetzt gesagt haben, nee, wir setzen nicht alles auf Elisa Balsamo, was sie schon ein paar Mal gemacht haben dieses Jahr, sondern stellen uns breiter auf. Und ich glaube, das hat ihnen geholfen. Und ja, dann wird sie am Ende disqualifiziert, aber das kann sie auch verkraften, glaube ich. Ja, sie hat genug Siege schon gefeiert dieses Jahr.
Und man muss einfach, ich will auch auf Jonas' Punkt hinaus, dass Trek einfach das stärkste Team für Paris-Roubaix ist. Das ist schon auffällig, letztes Jahr Platz 1, 3 und 8 geholt, dieses Jahr im Endeffekt auch wieder Platz 1, 3 und 7. Also sie haben also zweimal Platz 1 und 3, sagen wir es, wie es ist, um darauf den Fokus zu legen. Sie haben ein brutal starkes Team, sind die ganze Paris-Roubaix-Etappe so stark gefahren, so auch im Team, haben das Rennen auch diktiert und dann haben sie halt immer ein, zwei Fahrer, die vorne so stark sind. Wenn die weg sind, dann sind sie weg. Dann sind sie stark genug. Also das ist, die haben genau das Team der Tretschweine so ein bisschen gefühlt oder der so starken Fahrerin. Wenn die da weg sind, haben die Power, die ziehen da durch, die kommen mit dem Kopfsteinpflaster alle super zurecht. Also Trek ist für so ein Rennen auch einfach in der Teamstärke die Nummer 1 in meinen Augen. Das haben sie jetzt zweimal klar gezeigt, beide Rennen absolut dominiert, beide Rennen gewonnen. Nicht so schlecht.
Für so ein Rennen, Fragezeichen? Ich würde sagen, für die gesamte World Tour, wenn man sich das mal anschaut, die Rennübersichten. Im Endeffekt 3 Siege Elisa Balsamo, einer für Elisa Longoborghini jetzt, die mit 4 Siegen jetzt schon in der World Tour. Und wir sprechen so viel über SD Works und das Hammer-Team. Klar, Lotte Kopecky hat 2 Rennen gewonnen, aber ansonsten noch keine Siege für SD Works. 2-mal FDG, 1-mal DSM. Also da verteilen sich die Siege so ein bisschen, nur eben ist Trek bisher herausstechend und da muss man sagen, vielleicht ist Trek doch besser als SD Works.
Hat SD Works zu wenig Italienerinnen? Haben sie den Trend verschlafen?
Ja, das ist natürlich ein Punkt.
Das ist mein Punkt dazu.
Ist ein Punkt? Ja, Italien gewinnt natürlich alles. Also das ist ja wirklich Wahnsinn. Lorena Wiebes, 2-mal Lotte Kopecky, den Rest der World Tour-Rennen haben alle Italienerinnen gewonnen. Beziehungsweise 3 Italienerinnen. Marta Cavalli, Elisa Balsamo und Elisa Longoborghini.
Reicht.
Ja, aber ich hätte es so ein bisschen unterschätzt. Also ich hätte Elisa Longoborghini eher doch für hügelige Klassiker auf dem Schirm gehabt. Aber ich habe dann nochmal nachgeschaut. Die wurde vergangenes Jahr auch bei Paris-Roubaix 3. Man weiß es bei den Frauen ja immer noch nicht so ganz. Weil klar sind die auch schon Kopfsteinpflasterrennen gefahren mit Flandern. Und weiteren Rennen, aber Paris-Roubaix ist halt einfach so speziell und man weiß tatsächlich in so einem zweiten Jahr, wenn sie es zum zweiten Mal fahren, noch nicht so ganz, wer ist jetzt eigentlich gemacht für dieses Rennen. Und das fand ich spannend zu sehen. Also ich hätte jetzt Elisa Longoborghini auch nicht als absolute Top-Favoritin auf dem Schirm gehabt, aber sie ist dann technisch scheinbar doch so, so stark, dass sie das dann eben auch perfekt wegdrücken konnte. Und das fand ich auch beeindruckend, weil sonst kennt man sie eher ja von so hügeligeren Ankünften, wie zum Beispiel eben Flash Wallonne, wo sie letztes Jahr Dritte geworden ist.
Zustimmung. Ich habe keinen weiteren Take dazu, so ehrlich bin ich. Sollen wir vorausschauen?
So ist es.
Habt ihr alles der letzten zwei Wochen besprochen?
Lüttich, Bastogne, Lüttich.
Wer macht's?
Unsere Tipps.
Die letzten drei Gewinner, Fuglsang, Roglic, Pogacar. Sagt wahrscheinlich alles über das Rennen aus, zumindest bei den Männern. Ich sage Vlasov. Der gewinnt jetzt einfach das Rennen. Was sagt ihr? Oder sollen wir alle drei durchgehen? Boah, da bin ich zu schlecht vorbereitet.
Ja, ich glaube, die machen wir wieder auf Instagram. Ich glaube, das hat sich bewährt. Da können wir uns alle nochmal Gedanken machen. Ich würde aber tatsächlich auf Julia Alaphilippe tippen. Ich glaube, das ist sein Rennen und das holt er sich.
Da hat er sicherlich sehr viel Fokus jetzt drauf gelegt. Das hat er schon ein paar Mal probiert. Ist zweimal gescheitert. Einmal dachte er fast schon, er hätte es gewonnen. Einmal wurde er noch von Pogacar übersprintet. Einmal wurde er dann ja auch noch disqualifiziert. Aber ja, ich glaube, das ist ein sehr, sehr heißer Tipp. Pogacar muss man auf jeden Fall nennen, auch wenn ich nicht mehr glaube, dass er in der Megaform ist, die er bei Flandern zum Beispiel noch hatte. Deswegen glaube ich jetzt nicht, dass er das machen kann. Und dann ist die Frage, wer kann sonst da vorne noch mit reinhalten? Vlasov sah gut aus, ist auf jeden Fall einer.
Hirschi wird sicher mitfahren, der sah auch schon besser aus inzwischen. Also es gibt so ein paar Kandidaten, die da vorne mit reinhalten können.
Und ich würde auf jeden Fall, wenn Moritz weiterhin so stark in Form ist, auch auf ihn nennen. Ist vielleicht ein Stück zu hügelig für ihn, aber wenn er da irgendwie mit drüber kommt, dann ist der auch ein ganz heißer Kandidat, weil was der für ein Frühjahr fährt, ist auch mehr als beeindruckend.
Wir werden es sehen. Instagram-Tipps bekommt ihr von uns immer. Freitag oder Samstag will ich jetzt mal tippen. Je nachdem, wie es uns passt, wahrscheinlich. Und dann hören wir uns wieder mit der Rückschau auf Lüttich, Bastogne, Lüttich und die anderen Rennen.
Und der Giro kommt bald. So viel dazu.
What's up? Der Radsport-Podcast.
What's up ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.